Vorweg eine Triggerwarnung, denn im folgenden Beitrag geht es auch um sexualisierte Gewalt. Wenn ihr euch damit nicht gut fühlt, hört den Beitrag vielleicht gar nicht, später oder mit jemandem, dem ihr vertraut, gemeinsam. Am 25. Juni hat das Landgericht Freiburg einen 62-jährigen Insassen der Freiburger JVA zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, zu 5 Jahren und 6 Monaten. Dieser hatte im Oktober 2023 eine japanische Touristin, welche durch die Innenstadt flanierte und dies live bei Twitch TV streamte, angesprochen und in eine Tiefgarage dirigiert. Dort kam es dann zu sexualisierter Gewalt. Das Landgericht Freiburg hatte in einer umfangreichen Beweisaufnahme unter anderem 2 Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Freiburg angehört, den Leiter der Abteilung Sicherungsverwahrung sowie den zuständigen Psychotherapeuten des Angeklagten. Beide zeigten sich bass erstaunt über die Tat des 62-jährigen Angeklagten, dafür hätte es keinerlei Anzeichen gegeben. Es wurde zudem das Video einer über 2-stündigen richterlichen Vernehmung des Tatopfers gezeigt. Sie musste also nicht zum Prozess selbst erscheinen. Auch deshalb nicht, weil der Angeklagte gleich zu Beginn der Verhandlungen ein umfangreiches Geständnis abgelegt hatte. Die junge Frau aus Japan schilderte in der richterlichen Vernehmung meist sehr gefasst den äußeren Geschehensablauf. Aber es wurde auch deutlich, wie sehr sie die Tat erschütterte. Ihre Beziehung zu ihrem Freund ging über die Tat in die Brüche. Ihren Eltern hat sie nichts von dem Übergriff erzählt, zu groß die Scham. Etwas sonderbar wirkte die Szenerie, denn die japanische Touristin wurde anwaltlich in dem Prozess durch Frau Rechtsanwältin Gröbmeier vertreten. Sie ist nicht nur Vorsitzende des Bezirksvereins, der sich um Reintegration von Gefangenen bemüht, sondern sie vertritt selbst oft genug Täter von sexuellen Übergriffen. Dazu der psychiatrische Sachverständige, der ein Gutachten über den Angeklagten erstatten sollte. Ein Oberarzt aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen, der noch vor wenigen Jahren selbst empfahl, dass der nunmehr Angeklagte Vollzugslockerungen erhalten könne, da keine schweren Sexualtaten von ihm zu erwarten seien. Angesichts der Tat bejahte der Gutachter nunmehr aber einen Hang zur Begehung schwerer Sexualtaten und damit auch die Gefährlichkeit des Angeklagten. Dem folgte das Landgericht Freiburg und sprach neben der Haftstrafe auch eine weitere Unterbringung in der Sicherungsverwahrung aus. Im Anschluss an die Urteilsverkündung sprach Radio Dreieckland mit Rechtsanwältin Christina Gröbmeier. Sie hatte die junge Frau aus Japan, die dann von dem Angeklagten angegriffen wurde, anwaltlich in dem Prozess vertreten. Die erste Frage an die Rechtsanwältin lautete, wie sie denn das Urteil einschätze.
Das Urteil war ausgewogen, gut begründet, sehr nachvollziehbar und von dem her ja auch entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage.
Was sagen Sie dazu, dass das Landgericht Freiburg den Angeklagten zur Unterbringung in der Sicherungsverwahrung verurteilt hat?
Die Anordnung der Sicherungsverwahrung war in diesem Fall sicher die logische Konsequenz aus der Persönlichkeit des Angeklagten und seiner Tat, dem ganzen Tatgepräge und dem, was unser Rechtssystem für dementsprechende Taten unter diesen Umständen dann eben vorsieht.
Wie geht es Ihrer Mandantin aktuell?
Sie hat mit den Folgen sehr zu kämpfen. Das ist etwas, was einen Menschen ein Leben lang belastet, auch sie. Ganz besonders belastend war in diesem Fall eben, dass die Nebenklägerin sehr damit zu kämpfen hat, dass sie dieser Einteilung der Frauen durch den Angeklagten in heilige Nonnen und Prostituierte, die man einfach von der Straße wegklauben kann und mit denen man machen kann, was man will, zum Opfer gefallen ist, dass sie womöglich durch ihren Kleidungsstil das bei dem Angeklagten getriggert hat. Und das ist etwas, womit Frauen ja in unserer Gesellschaft immer zu kämpfen haben. Das ist auch etwas, was überhaupt nicht durch Islamisten in unsere Gesellschaft gekommen ist, sondern das ist ein Problem, das tatsächlich Jahrhunderte alt ist. Und diese toxische Männlichkeit, die auch in diesem Fall dahinter steht, dieses vollkommen frauenverachtende Bild durch diese Einteilung in gute und schlechte Frauen, in Huren, Nutten und eben unbefleckte asexuelle Heilige, das ist das eigentliche Problem, das auch weit über diesen Fall hinausgeht.
In Ihrem Schlussplädoyer haben Sie die Vollzugsanstalt von jeglicher Mithaftung an den Ereignissen gewissermaßen freigesprochen. Auch wenn der Angeklagte allein verantwortlich ist für das, was er getan und für das, was er angerichtet hat, wäre es nicht sinnvoll zu schauen, was vielleicht in der Vollzugsanstalt schiefgelaufen ist.
Ich denke, das hat die Anstalt selbst auch gemacht. Es waren ja auch immer Gutachten, Externe mit involviert. Es war eine Strafvollstreckungskammer involviert. Und schlussendlich ist es sicher so, dass man in einen Menschen nicht hineingucken kann. Der Angeklagte hat vordergründig sehr gut mitgemacht. Es gab ja auch positive Entwicklungen in der Therapie. Natürlich ist dann immer die Frage, wie weit kommt so eine Therapiearbeit in einem Menschen dann auch an. Ja, aber das war so natürlich für niemanden vorherzusehen. Das ist das Problem, das man mit Prognosen einfach hat. Ja, die sind immer unsicher. Eine letzte Unsicherheit bleibt da einfach. Natürlich fragt man sich bei so Aussagen wie dem behandelten Psychologen, man hat dann diskutiert, ob diese Aussage, dass da überall von Prostituierten in einem Café angesprochen wird und dass er eben überall Prostituierte sieht, die hat man vielleicht etwas leichtfertig in der Anstalt dann damit abgetan, dass er eben aus seiner Erfahrung mit dem Rotlichtmilieu einen besonderen Blick hat, weil das eine eindeutige Verzerrung ist, die jeder Mensch, der so in der Stadt unterwegs ist, sicher widerlegen kann. Ja, also da hätte man sicher genauer hingucken müssen.
Sie sind nicht nur als Rechtsanwältin tätig, sondern auch zugleich Vorsitzende des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege, der sich um die Reintegration von Gefangenen bemüht. Sie vertreten auf der einen Seite diese Position, Sie vertreten Sicherungsverwahrte, Sie vertreten Strafgefangene, Sie vertreten auch Angeklagte vor Gericht, denen sexualisierte Gewalt zur Last gelegt wird. Sehen Sie hier einen Rollenkonflikt oder irgendeine Art von Widerspruch?
Das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Ich vertrete in einem Fall immer die Parteiinteressen.
Sie sehen keinen Rollenkonflikt, wenn Sie Täter von sexualisierter Gewalt, aber auch Opfer sexualisierter Gewalt vertreten?
Das ist überhaupt kein Rollenkonflikt. Die Rechtsordnung ist darauf ausgelegt, dass Resozialisierung geleistet wird. Es ging mir in diesem Fall ja auch als Nebenklagevertreterin nicht um irgendeinen Racheaspekt, sondern darum, wie geht man am besten mit einem solchen Fall um, im Sinne auch der Gesamtgesellschaft und unserer Verfassung, die sowohl das Freiheitsgrundrecht garantiert, aber natürlich auch die sexuelle Selbstbestimmung und die körperliche Unversehrtheit und das psychische Wohl aller Frauen. Ja, und da muss natürlich immer eine Abwägung gefunden werden. Das, wofür wir uns im Bezirksverein ja immer einsetzen, die Arbeit mit Tätern, Täterinnen, das ist der nachhaltigste und beste Opferschutz, den wir leisten können.
Sie gelten durchaus als hartnäckige Fragestellerin, wenn Sie vor Gericht Angeklagte, welchen sexualisierte Gewalt zur Last gelegt wird, vertreten. Sehen Sie in einer solchen Form von Befragung von Tatopfern nicht die Gefahr der Retraumatisierung der Opfer?
Das versucht man natürlich immer bestmöglich zu vermeiden. Ja, es ist aber natürlich immer eine Gratwanderung, deswegen gibt es ja auch nach wie vor Geschädigte, die keine Anzeige erstatten oder lange damit warten, weil sie einfach die Retraumatisierung befürchten. Ich erlebe das vor allem in Fällen sexualisierter Gewalt im Rahmen der katholischen Kirche oder auch der evangelischen, die unterscheidet sich da nach dem neuesten Bericht ja auch nicht sonderlich. Aber wenn man da auch erlebt, wie diese unabhängige Missbrauchskommission, deren Beauftragte in diesen Fällen vorgehen, da erlebe ich regelmäßig Retraumatisierungen, die höchst gravierend sind. Und deswegen ist es natürlich immer eine Gratwanderung. Ja.
Um zum Schluss nochmal auf das toxische Frauenbild zurückzukommen. Wie ist es für Sie als Frau vereinbar, Männer zu vertreten, die ein eben solches toxisches Frauenbild aufweisen?
Ich bin ja hochprofessionell. Und ich sehe dann eher in einem Mandat auch meine Möglichkeiten, auch einem Angeklagten mit toxischem Männerbild vorzuleben und immer wieder auch ins Gespräch zu gehen und zu versuchen, dieses toxische Bild dann eben auch aufzubrechen, ja, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Männlichkeit auch sozialverträglich funktioniert. Und schlussendlich profitieren ja auch die Männer davon, wenn sie nicht meinen, in eine Kategorie der starke, kräftige Mann, der immer den Ton angeben muss und die Familie sichern muss, das erzeugt ja auch Druck. Ja, Männer sind ja auch unterschiedlich, genauso wie Frauen unterschiedlich sind. Menschen haben unterschiedlichste Facetten und das ist gut so. Es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt bunt und zwar kunterbunt. Und diese Vielfältigkeit macht uns Menschen aus und die sollten wir zulassen.